Die Dinge laufen für meine Frau und mich nicht gut. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite seit meinem 18. Lebensjahr im Bauwesen. Bis vor kurzem hatte ich nie Probleme, einen Job zu finden, seit ich 2004 angefangen habe zu arbeiten. Ich hatte das Glück, Teil eines Unternehmens zu sein, das in den letzten Jahren der schlechten Wirtschaftslage überlebt hat, zumindest bis jetzt. Aufgrund einiger Klagen ist mein Unternehmen pleite gegangen. Ich habe meinen Job verloren, und da ich ohne offizielle Registrierung gearbeitet habe, habe ich keinen Zugang zur Arbeitslosenversicherung. Das hat mich sehr besorgt. Als Mann fühlte ich die Verantwortung, meine Familie zu versorgen. Meine Frau und ich haben zwei Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Sie arbeitet im Einzelhandel, verdient aber nicht genug, um ein Dach über unseren Köpfen und Essen auf dem Tisch zu haben. Ich habe sofort angefangen, nach einem anderen Job zu suchen, aber ohne Ausbildung war das nicht einfach. Ich habe Craigslist durchforstet. Ich war bereit, alles zu machen, Bauarbeiten, Gartenarbeit, körperliche Arbeit, Transport, ich habe einen Pickup, Sicherheit, ich bin ein ziemlich großer Typ, mit der Statur eines Footballspielers, was auch immer. Gelegentlich bekam ich einen Gelegenheitsjob, aber ich hatte Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Das änderte sich, als ich ein Stellenangebot auf Craigslist sah. Feste körperliche Arbeit wöchentlich gesucht. Verdiene mehr als 1000 pro Woche, schwere Arbeit. Ich dachte, es wäre eine Art Betrug, aber ich war verzweifelt. Ich rief die Nummer an und erkundigte mich nach dem Job. Ein Mann nahm das Telefon ab. Er erklärte, dass er ein großes Grundstück direkt außerhalb der Stadt hatte und jemanden brauchte, um Löcher zu graben. Man konnte an seiner Stimme erkennen, dass er kein junger Mann war, was wahrscheinlich erklärte, warum er die Löcher nicht selbst graben konnte. Ich stellte ihm ein paar weitere Fragen: Wie groß sollten die Löcher sein? Wofür wollte er sie? Wie lange dachte er, würde es dauern, eines zu graben und so weiter? Er erklärte mir, dass es nachts ein Ungeheuer im Wald gab, ja, das hat er gesagt, und dass die Löcher als Fallen im Wald dienen sollten, um es zu fangen. Er brauchte so viele Löcher wie möglich. Sie sollten ungefähr 9 Fuß tief und 4 Fuß breit sowie 4 Fuß lang sein, obwohl ich sie vielleicht breiter machen müsste, um mehr Platz zum Graben zu haben. Er erklärte mir, dass der Boden hart war, sodass jedes Loch mindestens 3 Tage zum Graben benötigen würde, und er konnte keine schweren Maschinen im Wald benutzen, ohne die Bäume zu beschädigen, also müsste ich die Wurzeln mit einer Schaufel durchbrechen. Es war klar, dass ich mit einem psychisch kranken Mann sprach. Ich meine, man konnte an seiner Stimme hören, dass er älter war. Er musste an Demenz oder Schizophrenie oder etwas Ähnlichem leiden. Ich möchte nur klarstellen, dass es keine Möglichkeit gab, dass er bei Verstand war. Monster existieren nicht, und ich war mir ziemlich sicher, dass er sich verletzen würde, wenn er in eine dieser Fallen fiel. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass es illegal ist, Fallen auf deinem eigenen Grundstück aufzustellen. Trotzdem brauchte ich das Geld. Es machte mir nichts aus, wie hart ich arbeiten musste oder was ich tun musste, solange ich niemanden Unschuldigen verletzte. Ich war bereit, es zu tun, um meine Familie zu unterstützen. Ich stimmte zu, ihm zu helfen, unter der Bedingung, dass er mir jeden Tag vor Beginn der Arbeit in bar bezahlte. Ich wollte nicht betrogen werden oder herausfinden, dass er nur ein alter Mann mit einer staatlichen Rente war. Er stimmte zu. Mein erster Arbeitstag war am nächsten Tag. Ich fuhr zu seinem Grundstück und klopfte an die Tür. Ich sah einen Umschlag an der Tür mit meinem Namen. In dem Umschlag waren $333,33 und eine Notiz, die erklärte, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, sein Schuppen aber offen sei und ich jedes Werkzeug benutzen könnte. Er sagte mir, ich solle das erste Loch tief im Wald graben. Nun, dieser Wald war ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte mir eine kleine Gruppe von Bäumen auf seinem Grundstück vorgestellt, aber dieser Wald hatte fast einen Quadratkilometer Dschungel. Man konnte nicht mehr als 5 oder 10 Fuß vor sich sehen, aufgrund der dichten Vegetation, die die Sicht versperrte. Ich ging etwa 10 Minuten bis zum Zentrum des Waldes und fand einen guten Platz zum Graben. Er hatte recht, der Boden war im ersten Fuß sehr hart. Es kostete mich all meine Kraft, sogar eine kleine Schaufel Erde zu bewegen. Ich verbrachte gute 10 Stunden mit dem Graben an diesem Tag. Ich machte nur einmal eine kurze Mittagspause. Ich hatte 4 Gallonen Wasser mit in den Wald gebracht und beendete den Tag, als ich die letzte trank. Ich war erschöpft und konnte mich kaum bewegen, aber ich hatte gerade über $300 verdient. Das sind 30 pro Stunde, mehr als ich in meinem Baujob verdient habe. Es war genug Geld, um für einen Monat Essen zu kaufen, wenn wir Glück hatten. Es war hart, aber ich versorgte meine Familie. Ich kam nach Hause, nahm ein Bad und ging schlafen. Ich schlief gut und war am nächsten Tag um 6 Uhr morgens wieder im Haus des alten Mannes. Wieder ging ich zur Tür, um ihn zu treffen, aber es gab einen weiteren Umschlag. Darin waren weitere $666,67 und eine Notiz. Ich kam nach Hause, gerade als du gestern gegangen bist. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber es hat nicht geklappt. Ich sah dein Loch und du machst gute Fortschritte. Wenn du heute so weitermachst wie gestern, wirst du bereit sein. Ich nahm das Geld und begann zu graben. An diesem Tag arbeitete ich 12 Stunden. Insgesamt brauchte ich 22 Stunden, aber ich beendete das Loch und verdiente die $1000. Jetzt konnte ich auch die Miete für diesen Monat bezahlen. Ich nahm mir 2 Tage frei vom Graben. Mein Körper tat weh und ich musste den ganzen Tag zu Hause bleiben. Ich dachte, mit etwas Übung könnte ich routinemäßig 2 Löcher pro Woche graben. Der alte Mann sagte, er wolle so viele wie möglich, also wäre es großartig, wenn er es sich leisten könnte, mir $2000 pro Woche zu zahlen. Meine Frau und ich könnten endlich unsere Arztschulden begleichen und etwas Geld sparen, für den Fall, dass der Alte keine Löcher mehr benötigte. Das ging über einen Monat lang so weiter. Der Mann war nie zu Hause, er ließ einfach das Geld und die Anweisungen, wo er das nächste Loch haben wollte. Ich begann um 6 Uhr morgens zu graben und ging um 17 Uhr nach Hause, um mit meinen Kindern zu Abend zu essen. Mein Körper war am Ende, aber ich brachte ein nötiges Einkommen nach Hause. Ich brauchte 18 Stunden, um ein Loch zu graben, das bedeutete 2 Arbeitstage. Ab und zu überprüfte ich die vorherigen Löcher, die ich gegraben hatte, nur um sicherzustellen, dass ich keine menschlichen Körper oder so etwas vergrub. Ich fand nichts. Ich verwandelte sie nicht einmal in Fallen. Einige Löcher waren eingestürzt, andere hatten ihre Form behalten, aber die meisten waren so, wie ich sie verlassen hatte. Wer weiß, warum er diese Löcher grub? Vielleicht versuchte er, das Buch Stern Holes Stern nachzuspielen, indem sie nach Schätzen in der Wüste suchten. Eines Tages, als ich zu seinem Grundstück kam, waren mehr als ein Umschlag an der Tür. Ich öffnete den zweiten und stellte fest, dass der alte Mann einen weiteren Arbeiter eingestellt hatte. Einen weiteren Gräber. In meinem Brief sagte er mir, dass er insgesamt 120 Löcher benötigte. 120. Ich würde eine Weile Arbeit haben, selbst wenn jemand anders anfing, zu helfen. Ich wartete und sprach mit dem zweiten Typen. Er schien ein netter Kerl zu sein. Er war etwa 20 Jahre älter als ich, aber in einer ähnlichen Lage. Er hatte in der Automobilindustrie gearbeitet und war kürzlich entlassen worden. Auch er brauchte ein Dach über dem Kopf und Essen und dachte, dass dieser Job zu gut klang, um wahr zu sein, war aber bereit, das Risiko einzugehen. Kurz darauf wurde bei meiner Frau Krebs diagnostiziert. Uns wurde die Versicherung entzogen, und der größte Teil des Geldes, das ich verdiente, was ziemlich viel war, ging für Arztrechnungen drauf. Die Monate vergingen. Die 120 Löcher wurden zu 100 und dann zu 50. An diesem Punkt waren wir ganz gut dran, aber ich machte mir Sorgen, was passieren würde, wenn sie mich nicht mehr brauchten, um weitere Löcher zu graben. Eines Tages war ich früh mit meinem Loch fertig. Als ich ging, sah ich meinen Freund, der sein Loch grub. Er war fast fertig, 5 Fuß breit, 9 Fuß tief. Ich nahm seine Leiter und ging. 2 Wochen später füllte ich sein Loch wieder auf. Der alte Mann hatte recht, es gibt ein Monster im Wald. Er ist immer noch verrückt zu glauben, dass ein Monster in seiner eigenen Falle gefangen werden könnte. Ich wuchs in einem kleinen Dorf neben einem riesigen Nationalpark auf und erkundete mit meinem Freund Mike verschiedene Wanderwege. Wir hatten immer einen Kompass dabei, da es sehr leicht war, sich im Wald zu verlaufen. Am Tag nach meinem 18. Geburtstag planten wir, eine Wanderung zu machen. Mike kam nach 8 Uhr zu mir nach Hause und ich fuhr zu einer Lichtung im Wald. Es war bekannt als der Hauptstartpunkt für alle Wanderwege, die in den Wald führten. Wir entschieden, dass wir endlich den längsten Weg nehmen würden. Es gab einen tiefen Campingplatz im Wald. Wir planten, vor Einbruch der Dunkelheit anzukommen und das Zelt aufzubauen, bevor es dunkel wurde. Alle Wanderwege waren farblich gekennzeichnet, so dass man ihnen folgen konnte, ohne sich zu verlaufen. Wir nahmen den längsten roten Weg, der auch ein Bild von einem Zelt hatte, das den Weg zum Campingbereich anzeigte. Wir waren etwa 4 Stunden gewandert, als wir auf ein Schild stießen, das von einem halb umgefallenen Baum verdeckt wurde. Unter dem Schild schien ein alter Schotterweg durch den Wald zu führen. Es war offensichtlich, dass er seit Jahren nicht mehr benutzt worden war, aber er hob sich noch von der umliegenden Vegetation ab. Mike sagte, lass uns ein Stück folgen, mal sehen, wohin es führt. Ich war ein wenig skeptisch, da ich nicht wollte, dass uns das von unserem ursprünglichen Plan ablenkte, aber meine Neugier überwog, also stimmte ich zu. Der Weg war vom Wald zurückerobert worden und schwer zu folgen, aber durch die hohen Bäume konnten wir ein großes Holzhaus in der Ferne sehen. Wir mussten etwa eine weitere halbe Stunde auf diesem unebenen Weg gegangen sein, also war es an der Zeit, eine Pause einzulegen. Als wir uns dem Gebäude näherten, begrüßten uns einige handgeschriebene Schilder, bleib raus, private Eigentum und Einbrecher werden getötet. Der Ort schien offensichtlich seit langem verlassen zu sein, also schenkten wir dem nicht viel Beachtung. Das Haus sah abgenutzt aus und schien sich mit dem umliegenden Wald zu vermischen. Wir näherten uns der mit Graffiti bedeckten Tür, eine alte, rostige Kette, die mit einem Schloss gesichert war, hing locker von den Griffen. Ich bemerkte ein gebrochenes Stück eines alten Eisenzauns, das etwa ein paar Meter entfernt im Unkraut versteckt war. Mike hob es auf und versuchte, das Schloss aufzubrechen. Es dauerte mehrere Versuche, aber schließlich gab es einen Knack. Wir lösten die Ketten von den Griffen und zwangen die Türen auf. Eine Staub- und Schmutzwolke umhüllte uns, während wir beide durch den Türrahmen schauten und ein paar Taschenlampen aus unseren Rucksäcken holten. Wir betraten das Haus, und die Dielen knarrten, als wir unsere ersten Schritte auf dem staubigen Boden machten. Der Ort schien seit mindestens Mitte der 1980er Jahre unverändert geblieben zu sein, zumindest nach der Einrichtung. Lichtstrahlen fielen durch die Ritzen der vergitterten Fenster und enthüllten Wildschweinköpfe und Rehköpfe, die die Wände zierten. Wir beschlossen, den Ort zu erkunden. Mike ging die Treppe hinauf, während ich mich in die Küche wagte. Eine Kombination aus der Zeit und dem umliegenden Wald hatte das Anwesen beansprucht, aber ich konnte immer noch bemerken, dass es in einem makellosen Zustand geblieben war. Ich hörte, wie das Haus bei jedem Schritt, den Mike oben machte, knarrte, während ein feiner Holzstaub nach unten schwebte. Ich rief nach oben, gibt es oben etwas, Mike? Er kam einen Moment später zurück, nein, Kumpel, es sieht aus wie das Haus meiner Großeltern, nur voller Staub. Ich lachte, ja, bei mir ist es hier unten dasselbe, Kumpel. Ich verließ die Küche und fand eine Tür unter der Treppe, ich versuchte, sie zu öffnen, aber sie bewegte sich nicht. Ich rief, Mike, komm mal her, hilf mir mit dieser Tür. Er kam runter und wir zogen beide an dem Griff. Es gab ein leises Klicken und sie öffnete sich langsam mit einem Ruck, während die Scharniere zu schreien schienen, als wir es taten. Wir richteten unsere Taschenlampen auf die Öffnung, eine Treppe führte hinunter zu dem, was wir für den Keller hielten. Die Stufen waren verzogen und lose, und wir hielten uns am Holzgeländer fest, während wir hinabstiegen. Ein alter Lichtschalter leuchtete am Ende, ich versuchte, ihn einzuschalten, aber er funktionierte nicht. Wir fluteten den Raum mit unseren Taschenlampen, an der Wand standen große Glasvitrinen, mit einer ebenso großen in der Mitte. Alle waren mit einer dicken Staubschicht bedeckt, die es unmöglich machte, hineinzusehen. Mike ging weiter hinein. Verdammtes Aua, hier riecht es nach etwas Totem, ich antwortete, ja, Das gefällt mir wirklich nicht. Plötzlich schrie Mike hinter mir, oh, verdammter Mist, was ist das? Ich richtete mein Licht auf ihn, er hatte den Dreck von einer der Vitrinen gewischt. Es sah aus wie eine deformierte Wachsfigur einer Frau. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals, was zum Teufel ist dieser Ort, Kumpel? Wir wischten noch einige Vitrinen ab und wieder trafen unsere Augen auf mehr gruselige Wachsfiguren, alle in verschiedenen Kleidern gekleidet. Das ist echt kaputt, Kumpel, murmelte ich, während ich versuchte, mich zu fangen. Er kam fast sofort zu mir zurück, mit schüchternem Ton, das ist nichts, Kumpel, schau dir die Vitrine in der Mitte an, dort hingen die Überreste eines Menschen, eingehüllt in verwesendes Gewebe. Ich trat zurück, fast meine Taschenlampe fallend, nein, wir müssen hier raus, Mike, dieser Ort ist verdorben, auf einem kleinen Holztisch neben der mittleren Vitrine lag ein verwelktes gelbes Kuvert. Ich wollte es greifen, als wir ein lautes Geräusch aus einer der Glasvitrinen hinter uns hörten, und wir sprangen fast aus dem Schreck. Mike stotterte, verdammter Mist, nimm es mit, wir gehen hier weg. Wir rannten aus diesem Ort, als gäbe es kein Morgen mehr, wir waren verängstigt und fühlten, als hätten wir gerade die Tiefen der Hölle verlassen. Wir hörten nicht auf zu rennen, bis wir den Punkt des Pfades erreichten, den wir ungeduldig hinter uns gelassen hatten. Diese Reise war für uns zu Ende, in unseren Köpfen wollten wir nicht eine Minute länger in diesem Wald sein. Wir kehrten etwa 3 Stunden später zu meinem Auto zurück. Wir saßen zerzaust auf den Vordersitzen, ich nahm das Kuvert, das ich aus meiner Tasche geholt hatte, und öffnete es. Darin befand sich ein handgeschriebener, gefalteter Zettel. Hier ist, was auf dem Zettel stand. Hallo. Ich bin ein selbsternannter Sammler, es gibt viele Menschen, die in dieser Welt verschiedene Dinge sammeln. Einige sammeln Antiquitäten, während andere Gemälde sammeln, aber ich weiß eines, alle sammeln Dinge von Schönheit. Dennoch war ich nicht immer ein Sammler, nein, ich arbeitete im Familiengeschäft. Wir waren Tierpräparatoren, bereiteten verstorbene Haustiere und Jagdtrophäen als bewahrte Dinge der Schönheit auf. Ich war gut, vielleicht der Beste in meinem Handwerk, 20 Jahre lang war ich ein Meister der Taxidermie. Eines Tages kam eine Familie mit einem Angebot zu mir, das war selten, und ich hatte so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wollten, dass ich an einem verstorbenen Familienmitglied arbeite, es war der Wunsch der Familie und des Verstorbenen, sie für immer zu bewahren. Zuerst war ich entsetzt, aber sie waren bereit, das 5-fache meines Jahresgehalts zu zahlen. Ich sprach mit meinen beiden Brüdern und meinem Vater, die sich vehement dagegen aussprachen. Sie sagten, es sei unmoralisch, verboten und vor allem illegal. Nach diesem Vorfall verließ ich das Familiengeschäft wegen kreativer Differenzen. Ich gründete mein eigenes kleines Unternehmen, ich hatte das Sagen. Ich arbeitete an dem Familienmitglied der Familie, einer Sache der Schönheit. Jemanden für die Ewigkeit einzufangen, ist etwas, das bewundert werden sollte, nicht wahr? Ich erhielt kein weiteres Angebot dieser Art, aber es regte meine Kreativität an. Das erste Stück meiner Sammlung kam zufällig, ich fühlte mich oft einsam und brauchte Gesellschaft. Ich lebte abgelegen, es gab nicht viele Menschen, nur ab und zu Wanderer, und das war mir lieber. Ich nahm eine junge Frau auf, während ich an ihrem gewohnten Ort eines Nachts in einem etwa 10 Meilen entfernten Dorf arbeitete. Wir kehrten zu mir nach Hause zurück, und die Dinge wurden ein wenig verrückt, eine Mischung aus Pillen und Alkohol waren die Hauptgäste auf unserer Feier. Als ich ein paar Stunden später wieder zu mir kam, war meine Gesellschaft leider verstorben. Es war eine so hübsche junge Frau, dass ich nicht zulassen konnte, dass sie im Staub verschwindet, sie musste in der Zeit eingefroren werden. Ich war derjenige, der das möglich machen konnte, eine ewige Schönheit. Ich reinigte sie und ließ meine Magie wirken, es war ein natürliches Meisterwerk. Als ich fertig war, kleidete ich sie in ein wunderschönes gelbes Kleid, sie war bereit für ihr Podium. Ich stellte die junge Frau hinter eine Vitrine mit einer kleinen Plakette, die sagte, Monique, die ursprüngliche Schönheit. Dies, ohne dass ich es wusste, würde die erste von vielen sein, ich muss zugeben, dass viele Unfälle möglicherweise leicht von mir provoziert wurden, was soll ich sagen? Ich war ungeduldig. Meine Sammlung umfasst jetzt mehr als 43 Einzelstücke der Eleganz. Alle sind luxuriös gekleidet und in Vitrinen ausgestellt, stehen in einem ewigen Gang des Exquisiten und Grotesken. Viele Menschen könnten andere Gefühle gegenüber dem, was ich tue und was ich sammle, haben, aber schließlich kapsle ich nur einen kurzen Moment des Lebens ein und präsentiere ihn für die Ewigkeit. Ich habe meine Sammlung nach all diesen Jahren fast abgeschlossen. Ich stelle die letzte Vitrine in der Mitte meines Trophäenraums auf. Ich passe die Schnur oben auf meinem Podium an. Ich werde nicht bewahrt werden, ich werde nicht ewig sein, aber zumindest werde ich von reiner und schöner Kunst umgeben sein. Die Menschen werden es nicht verstehen. Hier ist die Kunst, damit alle sie sehen können. Bitte. Genießen Sie meine Sammlung. Ich fühlte mich krank. Schon das Schreiben dessen bringt jedes Haar an meinem Körper zum Sträuben. Der Gedanke, von all diesem Tod in einem einzigen Raum umgeben zu sein, macht mir Angst. Nachdem wir diese abscheulichen Worte gelesen hatten, beschlossen wir beide, die Polizei zu informieren und diese Notiz als Beweis zu verwenden. Sie suchten wochenlang, sogar tagelang im Wald, ohne je ein Gebäude, ein Zeichen oder irgendetwas zu finden, was wir zuvor erzählt hatten. Ich glaube, sie begannen sogar zu glauben, dass wir alles erfunden hatten, als wäre es ein kranker Scherz. Wir beide wissen, was wir da draußen gesehen haben, der Beweis steht in dieser Notiz geschrieben. Wir sind seitdem nicht mehr in diesen Wald zurückgekehrt und haben nicht einmal darüber gesprochen. Da es in den oberen mittleren Westen kälter wird, habe ich beschlossen, einige der Geschichten zu teilen, die mein Großvater mir über seine Zeit als Förster im Manistee National Forest in Michigan erzählt hat. Er hatte nie die Gelegenheit, seine Erfahrungen aufzuschreiben, also dachte ich daran, sie hier zu veröffentlichen. Zur Vorgeschichte: Mein Großvater begann 1949 im Bereich Manistee zu arbeiten, als er 28 Jahre alt war. Zuvor hatte er in der Region umhergeirrt und sporadische Arbeiten in der Holzindustrie gemacht, bis er vom Forstdienst im Nordwesten der unteren Halbinsel Michigans eingestellt wurde. Soweit ich verstanden habe, war die Arbeit langsam, und die meiste Zeit wurden er und sein Team in verschiedene Teile des Waldes geschickt, um verschiedene Anliegen bezüglich der Bäume und des Landes zu behandeln. Mein Großvater war immer ein großer Liebhaber der Natur und genoss die Jagd und das Angeln ebenso wie jeder andere in der Region. Leider starb er im Dezember 1998, als ich noch recht jung war, aber ich erinnere mich, dass er uns, wenn wir ihn und meine Großmutter besuchten, immer mit meinem Bruder zu sich setzte und uns von seinen Tagen im Forstdienst erzählte. Die Arbeit im Freien erlaubte es ihm, alle Arten von Wildtieren zu beobachten, wie Schwarzbären, Weißwedelhirsche, Füchse und sogar Luchse in diesen Tagen. Oft erinnerte er sich an seine Begegnungen mit Bären, während er tief im Wald war, und erzählte uns, dass diese Momente einige der denkwürdigsten seines Lebens waren, so nah an so schönen und mächtigen Tieren zu sein. Normalerweise waren seine Geschichten aufregend, und die Begeisterung, mit der er sie erzählte, inspirierte uns, in den Hinterhof zu gehen und nach Tieren zwischen den Kiefern zu suchen. Obwohl es in der Umgebung des Grundstücks meiner Großeltern nicht viel Wildtiere gab, passten sie immer gut auf uns auf und ließen uns nie zu weit von dem Haus entfernt. Schließlich, einige Jahre vor seinem Tod, beschloss mein Großvater, dass mein Bruder und ich alt genug waren, um uns zu erzählen, warum. Ich war etwa 9 Jahre alt, und mein Bruder etwa 11, als mein Großvater uns zum ersten Mal von den seltsamsten Dingen erzählte, die ihm widerfahren waren. Während unserer gesamten Kindheit hatten wir gehört, wie sehr ihn die Natur beruhigte, oder dass sie es früher tat, aber dieses Mal war sein Tonfall ganz anders. Ich erinnere mich nicht an alle Einzelheiten, aber ich bat meinen Bruder, mir zu helfen, die Geschichte des Großvaters nachzuvollziehen, und auch meinen Vater. Er hatte die betreffenden Erfahrungen ebenfalls mehrmals gehört. Es war Mitte der 1950er Jahre, er nannte nie das genaue Jahr, und der Oktober war mit den kühlen Herbstbrisen und dem Geräusch von Kanadagänsen, die nach Süden flogen, gekommen. Die erste seiner seltsamen Geschichten ereignete sich nachts, als er von einer örtlichen Bar nach Hause fuhr, wo er und sein Team die letzten Stunden nach der Arbeit verbracht hatten. Es war eine windige Nacht, und die Kiefern an beiden Seiten der Straße schwankten heftig. Weder der Mond noch die Sterne waren durch die dicke Wolkendecke zu sehen, so dass die einzige Beleuchtung auf der Straße von den Scheinwerfern des Großvaters kam. Seinen Berechnungen nach musste er mit etwa 80 Kilometern pro Stunde gefahren sein, als etwas Großes direkt vor ihm über die Straße sprang, nicht mehr als 6 Meter entfernt. Die Scheinwerfer seines Autos beleuchteten die Silhouette des Tieres. Es hatte eine hundeartige Form, war jedoch massiv und nahm fast die gesamte Breite der Straße ein. Es machte nur einen Sprung, um von einer Seite zur anderen zu gelangen, und seine Größe war gerade genug, um den Großvater unruhig zu machen. In diesem Moment nahm er an, dass das Tier einfach ein sehr großer Wolf war, obwohl in dieser Region seit Jahrzehnten keine Wölfe mehr gesichtet worden waren. Er hielt es für eine seltsame Begegnung, aber in dieser Nacht passierte nichts weiter, und er konnte ohne weitere merkwürdige Vorkommnisse nach Hause zurückkehren. Die zweite seiner Geschichten erschreckte mich so sehr, dass ich jahrelang vermied, nachts nach draußen zu gehen. Selbst jetzt bin ich vorsichtig bei Geräuschen in der Dunkelheit, aufgrund der offensichtlichen Angst in der Stimme meines Großvaters, als er uns von seiner zweiten Erfahrung erzählte. Einige Details hier wurden von meinem Vater bereitgestellt. Es geschah im gleichen Monat wie seine erste Begegnung, ein paar Wochen später, an einem recht kalten Abend für die Jahreszeit. Vielleicht fiel die Temperatur auf 4 Grad, aber es war eine ruhige Nacht mit wenig Wind. Das Haus meines Großvaters war zu dieser Zeit wirklich klein und lag auf einem Grundstück mit weiteren 6 ähnlichen Gebäuden. Keiner seiner Nachbarn hielt es sich normalerweise bis spät in die Nacht auf, sodass es ihn überraschte, um 1 Uhr morgens durch laute Geräusche geweckt zu werden. Es klang wie Kratzen auf Metall, mit gelegentlichen Schlägen, als ob ein Tier versuchte, einzudringen. Der Großvater stand offenbar auf, suchte nach einer Taschenlampe, zog seine Stiefel an und ging ins Wohnzimmer. Die Wände bestanden aus Moskitonetz, das zwischen einem Holzrahmen gespannt war. Als er im Wohnzimmer war, konnte er die Geräusche klarer hören, und sie kamen von dem Haus seines nächsten Nachbarn, vielleicht etwa 50 Meter zu seiner Rechten. Draußen war es unglaublich dunkel, ohne Straßenlaternen, die Licht spendeten. Das Haus des Nachbarn hatte ein Licht auf der Veranda an, aber der Großvater konnte durch das Netz nicht erkennen, was das Lärm verursachte, also öffnete er langsam die Haustür und schaute hinaus. Er beschrieb uns im Detail die Tiere, die er dort sah, und er sagte immer, dass er sich an sie erinnern würde, genau so wie sie waren, denn die Angst prägt die Erinnerungen am stärksten. 3 riesige Hunde mit langem schwarzem Fell waren neben dem Haus seines Nachbarn und kratzten an der Fassade, wobei sie mit jedem Schritt sichtbare Kratzspuren hinterließen. Jedes Ungeheuer war etwa 2 Meter hoch, mit ihren Vorderbeinen, die weitere 2 oder 3 Fuß hoch reichten, sodass sie mühelos das Dach und die Regenrinne des Hauses erreichen konnten. Doch ihr Kratzen schien nicht darauf hinzudeuten, dass sie versuchten, ins Haus zu gelangen, wie der Großvater erklärte. Er dachte, sie versuchten, jemanden herauszuholen, der drinnen war. Der nächste Teil war in der Tat der schwierigste, den vom Großvater zu erfahren. Es war seltsam, dass er so begierig war, uns alles bis zu diesem Moment zu erzählen, trotz seiner Gefühle zu diesem Thema, aber ich erinnere mich, dass er ziemlich zögerlich war. Die letzten und grauenhaften Details seiner Begegnung preiszugeben. Stelle sicher, dass die Tiere dann bemerkten, dass er aus seinem eigenen Haus, gleich auf der anderen Seite des Gartens, herausgekommen war, denn jeder drehte sich um und schaute ihn an, nur 50 Meter entfernt. Sie hatten spitze Ohren wie die eines Wolfes und enorme Körper, die in ihrer Größe mit großen schwarzen Bären konkurrierten. Außerdem standen sie nicht auf 4 Beinen, wie jedes andere einheimische Säugetier, sondern erhoben sich auf 2 Beinen, 7 Fuß über dem Boden. Die Geräusche, die sie zu machen begannen, hatte der Großvater gesagt, würden ihn in seinen Träumen den Rest seines Lebens verfolgen. Es war schade, dass er keine Aufnahmen machen oder die Schreie, die die Tiere von sich gaben, so wenig wolfartig präzise nachahmen konnte, denn dieses Detail faszinierte mich immer am meisten an seiner Geschichte. Sie klangen nicht wie Füchse, Kojoten oder Luchse, stattdessen stießen sie Schreie aus, die irgendwo zwischen einem Schrei und einem Heulen lagen und von denen der Großvater überzeugt war, dass sie die Zähne eines Fleischfressers hatten. Der Großvater erzählte uns nie genau, was danach geschah. Ich nehme an, wir gingen davon aus, dass er hineinrannte, die Türen schloss und bis zum Morgen nicht nach draußen sah. Er sagte uns, dass vier seiner Nachbarn, einschließlich des älteren Paares, das im nächstgelegenen Haus lebte, nicht lange blieben. Er sagte, er habe versucht, mit ihnen über das zu sprechen, was in dieser Nacht geschehen war, aber sie seien ausweichend gewesen und hätten ihm nie klare Antworten gegeben. Das erwies sich als etwas ironisch, denn der Großvater selbst hielt sich über viele Details seiner Geschichten im Stillen. Er sagte, er habe diese genauen Schreie an zwei anderen Gelegenheiten gehört, beide Male im Manistee Forest, und er zeigte uns einen alten Bericht des Forest Service, der einen möglichen Wolfssichtungsbericht in der Gegend detaillierte, komplett mit Fotografien riesiger Abdrücke mit Pfotenabdrücken im Schlamm. Die Sache ist, dass der Großvater seine Geschichten nie jemandem außer seiner engsten Familie erzählte, was unter den Zeugen des Michigan Dogman einzigartig ist. Nach dem Wahnsinn, den das Lied Legend von Steve Cook in den 80er Jahren auslöste, ist es nicht verwunderlich, dass so viele Geschichten aus der Region ans Licht kamen. Ich hatte einige Bruchstücke über das sogenannte Monster gehört, bevor der Großvater seine Erzählung wiederholte, aber es war erst später im Leben, dass ich mir bewusst wurde, dass seine Begegnungen mit demselben Wesen gewesen sein müssen. Ob ich glaube, dass riesige Wölfe aufrecht durch die Wälder von Michigan gehen, nun, ich bin mir da immer noch nicht so sicher. Aber als moderne zoologische Kuriosität sind die Geschichten von seltsamen Bestien eines leidenschaftlichen Naturliebhabers, der sich mit seiner Wildnis auskannte, sicherlich einige der bemerkenswertesten, die ich gehört habe, einfach wegen der echten Aufregung, mit der er seine Geschichten erzählte. Legenden wie diese können nur Produkte unserer kollektiven Vorstellungskraft sein, also kann ich nur das präsentieren, was ich gehört habe, und anderen überlassen, selbst zu urteilen, was real ist und was reine Fiktion. Wie auch immer, wie das Lied sagt, geh nicht nachts raus. Vor ein paar Jahren fanden meine beste Freundin und ich ein neues großes Interesse, die Natur und die Geschichte. Oft konnten wir beides kombinieren, da viele historische Orte, an denen wir hier in Skandinavien leben, in der Nähe der Natur liegen. Wir kauften Bücher, suchten Orte bei Google, begannen, ähnlichen Leuten in sozialen Medien zu folgen und haben 4 Jahre lang gemeinsam die Tiefen der skandinavischen Geschichte erkundet. Das Lustige an der Geschichte ist, dass sie nie endet und wie viel es zu lernen gibt. Daher waren wir an ziemlich seltsamen Orten auf der Suche nach einem besonderen Stein, der dort seit Tausenden von Jahren liegt, und so weiter. Als wir in den tiefen Wäldern nach interessanten Dingen zum Fotografieren und Lernen suchten, habe ich mich nie wirklich vor irgendetwas gefürchtet. Hier gibt es keine gefährlichen Tiere, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, und wir haben eine gute Verbindung mit unseren Handys, egal wie tief wir uns hineinwagen. Aber vor ein paar Monaten fanden wir etwas, das mich wirklich erschreckte. Es begann mit unserem Wunsch, einige Fotos für unser Instagram in einem Naturschutzgebiet mit dichten Wäldern und kristallklaren Seen zu machen. Es war Hochsommer und der gute alte Klimawandel hatte die Temperatur auf 32 Grad Celsius und eine brennende Sonne erhöht. Aber wir konnten im Schatten der Bäume sitzen. Um dorthin zu gelangen, wo wir wollten, mussten wir ein Stück gehen. Unser Ziel war es, einen Baum zu finden, hinter dem wir stehen, daneben und davor stehen konnten, um ein gutes Foto zu machen. Wir gingen an einem Nachmittag los, und die Sonne würde noch mehrere Stunden nicht untergehen. Nach ein paar Stunden, in denen wir immer tiefer in den Wald gingen, fanden wir einen Ort, um unsere Fotos zu machen. Unsere Telefone hatten schon fast keinen Akku mehr, aber wir schafften es, einige wirklich coole Fotos von uns zu machen, die wie Waldelfen, Nymphen oder wie auch immer du es nennen willst, aussahen. Es war nicht, bis wir zurück zum Auto wollten, dass der gruselige Teil begann. Unsere Handys waren tot, also beschlossen wir, zurückzugehen. Nach einer Stunde gaben wir zu, dass wir verloren waren. Und mit unseren Handys wäre das kein Problem gewesen, aber wir hatten nichts. Wir waren uns so sicher, dass wir den Weg zurückfinden könnten. Als es später wurde, ohne dass die Sonne unterging, begannen wir, müde zu werden, und setzten uns auf einige umgefallene Baumstämme, die wir fanden. Wir hatten etwas Wasser, ein paar Snacks und eine Zigarette für mich. Während dieser ganzen Zeit fühlte ich ein Kribbeln über meinen Rücken laufen. Es ist wie wenn du weißt, dass dich jemand beobachtet, aber hier war genau genommen niemand, der uns ansehen konnte. Es war, als ob etwas nicht stimmte. Aber ich konnte nicht entscheiden, ob es nur die Müdigkeit war, weil wir den ganzen Tag draußen gelaufen waren, oder ob tatsächlich etwas hier war, vor dem ich Angst haben sollte. Ich fragte meine Freundin, liegt es an mir oder wird es hier ein wenig kalt und es ist ein bisschen gruselig? Er schaute sich um und sagte, hey, ich dachte, es wäre nur ich. Wie gesagt, dies geschah während der größten Hitzewelle, die Skandinavien je hatte, also war es unmöglich, dass wir kalt fühlten, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Plötzlich begann ich, mich schwindelig zu fühlen, und ließ meine Zigarette auf den Boden fallen, um sie mit meinem Schuh zu löschen. Als ich nach unten schaute, sah ich etwas halb vergraben vor mir. Es war eine Form aus etwas weißlich-grauem Material. Zunächst dachte ich, es seien nur ein paar Steine, aber als ich genauer hinsah, sah ich, es waren Knochen. Nun, Knochen im Wald zu finden, ist nichts Gruseliges oder Ungewöhnliches. Tiere leben und sterben dort, und manchmal sammeln wir sogar die Knochen und machen Bastelarbeiten damit. Aber diese Knochen schienen dort platziert worden zu sein, angeordnet in einer bestimmten Form oder einem bestimmten Muster. Ich zeigte es meiner Freundin und wir begannen, den Schmutz und das Moos, das die Hälfte bedeckte, abzubekommen. Was zur Hölle ist das, sagte ich, als wir fertig waren. Es ist eine Rune, sagte meine Freundin. Ich kann Runen nicht lesen oder entschlüsseln, aber sie sind mir nicht fremd, da wir während unserer Reise viele Runensteine gesehen haben. Also diese Rune auf dem Boden, mitten im Nirgendwo, aus Knochen gebildet, ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Meine Freundin begann, hin und her zu gehen, um herauszufinden, um welche Rune es sich handelte, und nach einer Weile sagte sie, ah, ich weiß es. Es ist die Odal-Rune, und als sie es sagte, wusste ich es auch. Die Odal-Rune wird auch Otala genannt. Es ist schwer zu beschreiben, wie sie aussieht, aber was ich dir sagen kann, ist, dass sie im Grunde Eigentum, Erbe, Vermögen bedeutet. Sobald wir den letzten Schmutz und das Moos von der Rune gekratzt hatten, wurde es plötzlich still um uns herum. Der Wald ist ein von Natur aus ruhiger Ort, aber es gibt immer etwas zu hören, wie den Wind zwischen den Bäumen, die Vögel und so weiter, aber wir konnten wirklich nichts hören, außer unseren eigenen Atemzügen. Wir erstarrten beide und sahen uns an. Was zur Hölle haben wir gerade gemacht? Haben wir etwas ruiniert? Ich konnte sehen, dass meine Freundin sehr verängstigt war. Diese Rune ist nicht gerade etwas, vor dem wir Angst haben sollten, und soweit ich weiß, wird sie nicht in der Hexerei oder in irgendetwas Gruseligem verwendet, es ist nur ein Buchstabe. Ein Buchstabe eines fremden Alphabets. Aber irgendetwas fühlte sich einfach nicht richtig an. Wir standen auf und begannen, uns umzusehen, auf der Suche nach etwas, ich weiß nicht was, aber in meinem Leben habe ich mich noch nie so sehr wie ein gejagtes Tier gefühlt. Es war, als wüsste ich, dass etwas auf uns zukam, uns aus der Ferne beobachtete und nur darauf wartete, dass wir weglaufen, um uns verfolgen zu können. Und so rannten wir. Nachdem wir nur ein paar Minuten gerannt waren, obwohl es sich anfühlte, als wären es Stunden gewesen, stießen wir auf eine Felsformation, 9 Steine, die in einem Ring angeordnet waren. Diese Arten von Ringen stammen oft aus der Bronzezeit, und wir sind mit ihnen durch unser Interesse sehr vertraut. Das Einzige ist, dass dieser Ring in keinem Buch oder auf keiner Karte dokumentiert war, die wir gesehen haben. Wenn es einen Doma-Ring, wie wir ihn nennen, in diesem Gebiet gegeben hätte, würden wir es ohne Zweifel wissen. Die Ringe wurden wahrscheinlich als eine Art Ort im Zusammenhang mit dem Hof genutzt, wo in alten Zeiten Angelegenheiten geklärt wurden. Wir wissen nicht viel darüber und können nur spekulieren, aber es wurden zuvor Asche in ihnen gefunden. Man hat Asche von menschlichen Überresten und Asche ohne menschliche Überreste gefunden, und Ringe ohne jegliche Asche. Sie könnten also für Rituale oder als Gräber verwendet worden sein, aber einige Beweise sagen ja und andere sagen nein. Zurück zu uns, meine Freundin und ich lagen jetzt im Ring, keuchend und jammerten, weil wir über die Steine gefallen waren. Wir standen so schnell wie möglich auf und fühlten immer noch das kalte Kribbeln, das nichts mit der Luft oder der Temperatur zu tun hatte. Und die Wälder, die zuvor so still waren, fingen plötzlich an, Lärm zu machen. Wir hörten etwas, das wie Trommeln klang, aber es waren so langsame, langsame Trommeln. Trommeln im Wald zu hören, ist ein Gefühl des absoluten Schreckens, das ich nicht vergessen kann. Meine Freundin begann zu weinen. Ich versuchte, ihre Hand zu nehmen, aber wir zitterten beide so sehr. Es war einfach so unmöglich in diesem Moment. Es gibt keine dokumentierten Häuser in diesem Gebiet, keine dokumentierten historischen Orte, keine Ringe und nichts dergleichen. Hier sollte keine Menschen sein, aber die Trommeln sagten das Gegenteil. Und dann begannen wir, irgendeine Art von Gesang zu hören. Schließlich brach unser Zustand des Erstarrens und wir schauten uns einen Moment an und begannen dann zu rennen. Wir ließen unsere Rucksäcke zurück und rannten einfach so schnell wir konnten. Es fühlte sich an, als ob wir so lange gerannt wären und nach einer Weile kehrte die Wärme endlich in unsere Körper zurück und wir konnten in der Ferne etwas sehen, eine Straße. Ich war so schwindelig und keuchte so sehr, aber ich musste einfach der Straße folgen und nicht in den Wald zurückkehren. Also rannten wir und, nachdem wir eine Weile gefolgt waren, fanden wir das Auto. Wir waren beide so auf das Laufen konzentriert, dass wir nicht merkten, wann die Trommeln und Gesänge hinter uns aufhörten. Als wir zum Auto kamen, schlossen wir sofort unsere Handys an und riefen ihre Eltern an, die kamen, um uns abzuholen. Wir weinten beide unkontrolliert und ihre Eltern brachten uns nach Hause. Wir hatten gerade eine Panikattacke und ihre Eltern wickelten uns sofort in mit eiskaltem Wasser getränkte Handtücher. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie wir zum Auto kamen oder wie wir bei ihren Eltern zu Hause ankamen. Es ist, als hätte ich alles ausgeschaltet. Sie brachten uns in die Notaufnahme und die Ärzte sagten, dass wir beide einen Hitzeschlag erlitten hatten, weil wir so lange draußen waren. Wir verbrachten die Nacht damit, uns im Krankenhaus mit Eis und vielen Flüssigkeiten abzukühlen. Am nächsten Tag erzählten wir allen, was passiert war. Sie schauten uns an, mit Besorgnis in den Augen. Sie begannen, in einem anderen Raum miteinander zu sprechen, und meine Freundin und ich schauten uns nur an. Sie glauben uns nicht, sagte ich. Als sie zurückkamen, setzten sie sich neben uns und sagten, dass das, was passiert sein könnte, eine geteilte Psychose aufgrund des Hitzeschlags war. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen mit Hitzeschlag Verwirrung und im schlimmsten Fall Delirium erleben. Und es gab schon zuvor Fälle von geteilten Psychosen zwischen zwei Personen. Hör zu. Ich weiß nicht, was an diesem Tag passiert ist, und klar, vielleicht hatten die Ärzte recht, aber wir beide haben es gefühlt. Wir beide haben es gehört. Wir waren nicht verwirrt oder hatten Hitze, bis wir so viel liefen. Und die Rune auf dem Boden? Haben wir beide, bevor wir den Hitzeschlag erlitten, diesen Wahn zusammen erfunden? Ich glaube es nicht. Sagen wir, dass keine von uns jemals wieder so weit in den Wald hineingehen wird. Ich habe es schon immer geliebt, alleine zu campen. Die Einsamkeit des Blackwood-Waldes bot immer eine perfekte Flucht vor der unerbittlichen Routine des Lebens in der Stadt. Mein Name ist Jake und in der Einsamkeit finde ich meinen Frieden. Meine Arbeit im Finanzwesen ist anspruchsvoll, und der ständige Druck und die Fristen lassen mich nach diesen Rückzügen in die Natur sehnen. Alle paar Monate packe ich meine Ausrüstung und mache mich auf den Weg in den Wald, der sich für mich immer wie ein zweites Zuhause angefühlt hat. Bis zu dieser Reise hatte ich noch nie etwas Ungewöhnliches in diesen Wäldern erlebt. Doch dieses Mal fühlte sich alles anders an, vom Moment meiner Ankunft an. Der Wald schien dunkler, drückender. Die Bäume erhoben sich wie stille Wachen, ihre verzweigten Äste warfen unheimliche Schatten. Trotz dieser Unbehaglichkeit wies ich das Gefühl zurück und schlug mein Zelt auf, fest entschlossen, meinen Wochenendausflug zu genießen. Bis zum Sonnenuntergang hatte ich mein Zelt auf einer kleinen Lichtung aufgeschlagen und sammelte Holz für das Lagerfeuer. Der Prozess war fast meditativ, eine vertraute Routine, die mir normalerweise half, mich zu zentrieren. Als die Dämmerung zunahm, erwachte der Wald mit den Geräuschen der Natur zum Leben. Die ersten Sterne erschienen, ihr fernes Funkeln hob sich vor der umhüllenden Dunkelheit ab. Das Feuer knisterte und erwachte zum Leben, sein warmes Licht bot einen kleinen Trost. Ich machte es mir in meinem Stuhl bequem, mit einem Bier in der Hand, versuchte mich zu entspannen und die Ruhe zu genießen. Aber in dieser Nacht fühlten sich die gewohnten Geräusche des Waldes, das Zirpen der Grillen, das Flüstern der Blätter bedrohlicher als tröstlich an. Es war, als hätte der Wald einen Puls, jedes Geräusch hallte unheimlich nah wider. Das lebhafte Flüstern der Blätter schien einen dunkleren Unterton zu haben, und selbst das Knistern des Feuers klang hohl. Ich versuchte, mich in ein Buch zu vertiefen, aber die zunehmende Dunkelheit schien in meine Gedanken einzudringen. Jede Windböe und jedes Knacken eines Zweiges hielt mich in Spannung. Ich sah immer wieder auf meine Uhr, die Minuten zogen sich, während die Nacht sich vertiefte. Die Schatten wurden länger und schlichen sich an die Ränder des Lichts meines Feuers, und das einst tröstliche Flackern der Flammen begann, unzureichend angesichts der sich nähernden Dunkelheit zu wirken. Als die Nacht voranschritt, wurden die Geräusche seltsamer und beunruhigender. Der Chor der Grillen verebbte in der Stille. Der Wind legte sich, und das Flüstern der Blätter verstummte. Die gewohnte nächtliche Symphonie wurde durch eine erstickende Stille ersetzt. Eine drückende Ruhe legte sich über die Gegend und verstärkte jedes Knacken und Stöhnen des Waldes. Die Stille fühlte sich schwer an, als würde sie von allen Seiten drücken. Dann durchbrach ein tiefes, gutturales Knurren die Dunkelheit. Es schien durch den Boden zu vibrieren, tief in meiner Brust zu resonieren. Mein Herz schlug heftig, und kalter Schweiß trat mir auf die Stirn. Ich scannte die Dunkelheit jenseits des Feuers, versuchte die Quelle zu lokalisieren. Was war das, murmelte ich, kaum über einen Flüsterton hinaus. Meine Stimme fühlte sich in der Stille seltsam an, fast wie ein Eindringling. Ich griff nach meiner Taschenlampe und richtete ihren Strahl in die Dunkelheit. Das Licht fiel auf etwas, eine Gestalt jenseits des Feuerscheins. Zunächst schien es ein Reh zu sein, teilweise von Schatten verborgen. Doch als ich die Augen zusammenkniff, sah ich ihre Augen. Sie leuchteten in einem unnatürlichen Rot und durchbrachen die Dunkelheit mit einem bösartigen Funkeln. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Hallo, rief ich, in der Hoffnung auf eine rationale Erklärung. Die Kreatur blieb regungslos. Dann ließ sie einen Schrei los, einen übernatürlichen Schrei, der jede Erklärung herausforderte. Er begann wie ein tiefes, dröhnendes Weinen, als wäre jemand in immensem Schmerz, und verwandelte sich dann in einen schrillen Schrei, der wie das Klagen einer Banshee durch den Wald hallte. Der Klang schien meinen Verstand zu zerreißen, wurde lauter und verzerrter, je mehr ich versuchte, ihn zu begreifen. Es war, als würde der Schrei von meiner Angst leben und sich mit jedem Moment verstärken. Ich stolperte zurück und ließ meine Taschenlampe fallen. Der Strahl flackerte und erlosch, und ich wurde in die Dunkelheit gestürzt. Ich versuchte, den Reißverschluss meines Zeltes zu öffnen, während meine Hände unkontrollierbar zitterten. Drinnen im Zelt versuchte ich, mich zu beruhigen, aber mein Herz schlug so laut, dass ich kaum atmen konnte. Ich griff nach meinem Jagdmesser und versuchte, mich zu überzeugen, dass ich in Sicherheit war. Doch der Wald hatte andere Pläne. Die Minuten dehnten sich zu Stunden, und jedes Flüstern der Blätter oder Knacken eines Zweiges draußen ließ mich zusammenzucken. Ich versuchte, wach zu bleiben, meine Augen wanderten durch das dunkle Innere des Zeltes, doch die Müdigkeit begann zu nagen. Ich schlief ein, nur um von einem Geräusch, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ, erschreckt aufzuwachen, dasselbe gutturale Knurren, jetzt viel näher. Mein Herz raste, während ich den Atem anhielt und mich anstrengte, zuzuhören. Etwas bewegte sich draußen vor meinem Zelt, umkreiste es langsam. Das Geräusch seiner Schritte war schwer und absichtlich. Dann hörte ich eine Stimme seltsamerweise ähnlich meiner, aber verzerrt und entstellt. Jeek, komm raus und spiel. Ich blieb wie erstarrt, unfähig zu begreifen, wie es meinen Namen kannte. Die Stimme fuhr fort und wiederholte meinen Namen auf eine Art, die sowohl vertraut als auch schrecklich falsch war. Es klang, als würde jemand mich nachahmen, aber es gelang ihm nicht, jede Wiederholung war verwirrender und beunruhigender als die vorherige. Ich sammelte all meinen Mut und öffnete das Zelt nur so weit, dass ich einen Blick nach draußen werfen konnte. Das Feuer war zu Glut geworden und warf unheimliche Schatten auf die Bäume. Meine Taschenlampe lag dort, wo ich sie gelassen hatte, ihr Strahl flackerte schwach. Und dann sah ich es. Die Kreatur stand am Rand der Lichtung, ihre Form veränderte und verbog sich. Im einen Moment sah es wie ein Reh aus, im nächsten glich es einer monstrosen Version eines Menschen. Ihre Gliedmaßen dehnten sich und verbogen sich in unnatürliche Winkel, ihre Haut wogte und zitterte, als ob etwas darunter entkommen wollte. Ihre Augen, noch immer leuchtend in diesem höllischen Rot, fixierten sich auf meine. Jeek, komm raus! Es machte einen Schritt näher, und ich sah das Blut. Ihr Mund und ihre Hände waren damit beschmiert, und in ihrer Hand hielt sie etwas Kleines und Tropfendes. Mein Magen drehte sich um, als mir klar wurde, dass es ein Kaninchen war, dessen Körper zerfetzt war, mit Eingeweiden, die wie groteske Ornamente herabhingen. Ich zog mich zurück, stolperte über meine Ausrüstung, mein Verstand raste. Die Kreatur begann, das Zelt zu zerreißen, ihre Klauen rissen den Stoff mit erschreckender Leichtigkeit auf. Ich stach mit meinem Messer zu und spürte die Klinge, die auf etwas Festes traf. Es schrie erneut, jenes seltsame, unheimliche Wimmern, das mir die Ohren klingeln ließ und mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich rannte aus dem Zelt, blind durch den Wald. Die Äste schlugen mir ins Gesicht und die Arme, während ich durch das Dickicht raste. Meine Lungen brannten, mein Atem kam stoßweise. Ich konnte es hinter mir hören, gegen die Bäume prallend, näher kommend. Ich stolperte in eine Lichtung und sah eine alte, verlassene Hütte. Verzweiflung trieb meine Schritte an, während ich hineinrannte und die Tür hinter mir schloss. Die Hütte war dunkel und feucht, die Luft war dick vom Verfall. Die Stille darin war fast so bedrückend wie die Geräusche von draußen. Ich konnte die Kreatur hören, wie sie an den Wänden kratzte, umherstreifte, auf der Suche nach einem Weg hinein. Das Kratzen war unerbittlich, eine ständige Erinnerung an die Gefahr, die direkt jenseits der Wände lauerte. Ich drückte mich in eine Ecke, hielt mein Messer fest, jeder Nerv in meinem Körper schrie danach zu fliehen. Stunden vergingen, das Kratzen und Knurren draußen waren unaufhörlich. Gerade als ich dachte, ich könnte es nicht mehr ertragen, dämmerte es, das Licht sickerte durch die Ritzen der Wände. Die Geräusche verstummten. Ich wartete, hielt den Atem an, bis ich sicher war, dass es weg war. Langsam trat ich heraus, mein Körper zitterte vor Müdigkeit und Angst. Der Wald war seltsam still. Mein Lager war ein Chaos. Mein Zelt war zerstört, meine Ausrüstung zerfetzt und verstreut. Der Feuerplatz war nicht mehr als eine schwarze Narbe im Boden. Die umstehenden Bäume schienen die Zeugen des Chaos zu sein, das entfesselt worden war. Schnell sammelte ich, was von meinen Sachen übrig war, meine Bewegungen waren hektisch. Das Gefühl der Dringlichkeit war überwältigend. Ich konnte diese Wälder nicht schnell genug verlassen. Meine Schritte waren hastig, mein Geist brodelte, während ich durch das dichte Gestrüpp ging, das Gefühl, beobachtet zu werden, ließ mich nie los. Als ich den Rand des Waldes erreichte, hielt ich nicht an. Ich bewegte mich weiter, bis die Bäume nur noch eine ferne Linie hinter mir waren. Ich wagte es nicht, zurückzuschauen, aus Angst, dass das Ding immer noch da war, lauernd, gerade außerhalb meines Blickfelds. Ich weiß nicht, was das war, aber ich werde niemals wieder in den Blackwood Forest zurückkehren. Manchmal höre ich in der Nacht noch diese Stimme in meinem Kopf, die meinen Namen mit diesem verdrehten, spöttischen Ton ruft. Ich frage mich, ob es da draußen ist, darauf wartend, dass ich einen weiteren Fehler mache. Der Gedanke ist eine ständige, schmerzliche Angst, eine Erinnerung an die Dunkelheit, die in den Orten verborgen liegt, die wir für am besten kennen. Es ist eine Angst, die tief in mir Wurzeln geschlagen hat, ein unheimliches Echo einer Begegnung, aus der ich niemals ganz entkommen kann. Das ist erst eine Woche her, seit ich dies schreibe, und ich erinnere mich noch an jedes Detail. Mein Freund, den ich Mark nennen werde, und ich beschlossen, eine Übernachtungsparty zu machen. Mark wohnt etwa 10 Minuten von meinem Haus entfernt, also entschieden wir uns, uns in der Mitte zu treffen und dann zu mir nach Hause zurückzukehren. Wir langweiligten uns ein bisschen gegen 15 Uhr und beschlossen, hinauszugehen und später zurückzukommen. Neben Max Schule und meiner gibt es ein großes Feld, das in drei Bereiche unterteilt ist. Eines ist für meine Schule, das andere für einen Fußballclub und das letzte ist einfach ein zufälliges Feld. Auf dem Fußballfeld gibt es zwei Container und es ist normalerweise ein guter Ort, um mit Freunden abzuhängen. In einer Ecke des Feldes gibt es einen großen Wald und während wir in den Containern waren, beschlossen wir, später in dieser Nacht in den Wald zu gehen, um spazieren zu gehen, da wir dachten, es wäre eine gruselige, aber lustige Erfahrung. Gegen 23 Uhr schlichen wir schließlich aus meinem Haus und begaben uns auf den Weg zum Wald. Der Weg zum Wald war schon ziemlich beängstigend, wir leben beide in einem kleinen Dorf und nachts wird es sehr düster und gruselig, besonders in der Nähe von Gassen oder schlecht beleuchteten Bereichen. Schließlich erreichten wir den Wald, und um hineinzukommen, mussten wir über ein kleines Tor klettern, da es nach einer bestimmten Uhrzeit geschlossen war. Nachdem wir in den Wald geklettert waren, begannen wir zu laufen. Ja, wir hatten eine Taschenlampe, aber es war die von unseren Handys, also nicht sehr gut. Nach ein paar Minuten fühlte sich alles ganz normal an, ja, es war gruselig, nachts allein in einem dunklen Wald zu sein, aber es passierte wirklich nichts, noch. 5 Minuten waren vergangen, und jetzt hörten wir Dinge, wie Schritte, während wir still waren, oder das Knacken von Blättern und Zweigen um uns herum. Die Luft fühlte sich warm an, aber wir hörten einen starken Wind, was uns ein merkwürdiges Gefühl gab. Während all dem hatte ich das Gefühl, dass uns jemand beobachtete, und ich glaube, Mark fühlte dasselbe, denn er schaute ständig um sich. Wir beschlossen, eine Minute still zu bleiben und zuzuhören, ob etwas passierte, da wir jetzt das Gefühl hatten, dass etwas nicht stimmte. Nach 1 oder 2 Minuten Stille hörten wir beide ein schnelles, starkes Geräusch, als ob etwas vor uns zu rennen begonnen hätte. Wir rannten los, als wir das hörten, aber wir gingen nicht weg, wir waren immer noch im Wald, konnten aber jetzt die Tür sehen, falls wir laufen und wieder hinaufklettern mussten. Es stellte sich heraus, dass wir es tatsächlich taten. Ich sah weiterhin etwas zwischen den Bäumen bewegen, und Mark sagte, er hörte, was er für ein Pfeifen hielt. Jetzt hatten wir große Angst, aber bald wurde es viel gruseliger. Sowohl Mark als auch ich sahen etwas hinter einem Baum, aber wir konnten nicht wirklich erkennen, was es war. Dann sahen wir die Silhouette einer Person, die sich hinter dem Baum hervorschob und uns anstarrte. Mark und ich rannten und kletterten schnell über die Tür. Nach ein paar Minuten, in denen wir vor der Waldtür standen und zuhörten, kam mir eine Idee, die normalerweise in Filmen tödlich endet. Ich ging alleine in den Wald, um zu sehen, ob etwas mehr passierte, jetzt wo ich alleine war. Nachdem ich 1 oder 2 Minuten gelaufen war, hörte ich ein Pfeifen zu meiner Linken. Als ich meinen Kopf drehte, sah ich mich dem gegenüber, was ich nur als einen echten Albtraum beschreiben kann. Da war eine Person oder etwas, das mich anstarrte, nur ein paar Schritte von der anderen Seite eines Busches entfernt. Um genau zu beschreiben, was ich sah, würde ich sagen, dass es ein breites Lächeln hatte, mit weißen, rissigen Augen, die einem Schauer über den Rücken jagten. In diesem Moment begann ich zur Tür zu rennen, sprang darüber und fiel fast, so schnell versuchte ich zu klettern. Mark fragte mich, was passiert sei, und ich erzählte es ihm. Ich war dabei, etwas zu sagen, als wir ein lautes Husten aus dem Wald hörten, ganz in der Nähe von uns. Wir rannten und drehten uns auf die Straße, auf der wir zum Wald gekommen waren. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass die Geschichte hier endet, aber das tut sie nicht. Wir hielten am Ende der Straße an und sahen, was wie zwei Personen auf gegenüberliegenden Seiten der Straße schien, die stillstanden und uns anstarrten. Wir drehten uns um und gingen weiter, so zu tun, als hätten wir nichts gesehen. Aber ich hörte weiterhin dieselben Geräusche, Husten, Pfeifen und sogar Lachen. Ich werde einige Teile auslassen, da wir hauptsächlich verängstigt waren und etwa 10 Minuten lang versuchten, etwas zu sehen und zu hören. Aber dann sah ich eine Person, die sich hinter einem öffentlichen Mülleimer hockte. Ich beschloss, mich näher zu kommen, um besser sehen zu können. Als ich etwas näher war, bemerkte ich, dass sich etwas bewegte, als ob diese Person oder Sache einen Gegenstand hielt und uns ihn spöttisch zeigte. Dann wurde mir klar, dass dieser Gegenstand ein Messer war. Mark muss es auch gesehen haben, denn ich sah sein Gesicht, das von purem Angst geprägt war. Ich schaute wieder zu der Person oder Sache, und genau in dem Moment sah ich einen Kopf, der über den Mülleimer lugte und mir direkt in die Augen schaute. Mark und ich begannen schneller zu rennen als je zuvor. Wir schauten ständig zurück, und als wir um eine Ecke bogen, tauchte eine Person auf und begann, uns nachzulaufen. Mark und ich wurden nun durch die dunklen, leeren und stillen Straßen meiner Stadt verfolgt. Schließlich erreichten wir mein Haus und es folgte uns niemand mehr. Diese Nacht wird definitiv etwas sein, an das ich mich bis zu meinem letzten Tag erinnern werde. Ich hoffe nur, dass das, was auch immer dort war, nicht weiß, wo ich wohne. Mark und ich sind nie wieder in diesen Wald gegangen, es war etwas wirklich Traumatisches.